Eine unfassbar wilde NFL-Woche liegt hinter uns. Ich glaube, es gab seit vielen Jahren nicht mehr ein solch Highlight vollgepacktes Wochenende. Es fällt kaum eine Partie irgendwie vor die Füße, wo nicht Spannung bis zum Schluss drin war, wo nicht irgendwie jede Geschichte ganz genau detailliert geschrieben wurde. Es war unfassbar. Ich freue mich darüber, mit dir heute zu reden. Bjarne, wie geht's dir nach diesem unfassbaren Sportwochenende?
Ja, ich bin euphorisiert, so wie du. Also die Stimme ist zwar noch nicht ganz so euphorisiert wie deine, das ist aber auch immer schwer, das zu toppen. Naja, aber hat Spaß gemacht ohne Ende. Wie gesagt, wir werden ja gleich über ein paar Spiele detaillierter sprechen und fällt schwer, das Spiel der Woche sozusagen rauszuwählen. Ich glaube, trotzdem haben wir es gemacht. Ich bin sehr gespannt, was du uns gleich präsentierst. Hat einfach Bock gemacht und genau so wollen wir die NFL dieses Jahr erleben.
Spiel der Woche, du sprichst es an, deswegen gehe ich gleich mal darauf hin, denn ist das eigentlich mal so klassisch, dieses Sunday Night Football, das ist das absolute Topspiel in der NFL, da gucken die meisten Leute zu, es ist bei NBC, das ist deren einziges Spiel und das liegt daran, dass es einfach unfassbar viel Geld kostet, dieses Spiel zu übertragen und es war ein absoluter Kracher in Woche 2. Die Chiefs waren zu Gast bei den Ravens, Patrick Mahomes war zu Gast bei Lamar Jackson, MVP von 2018 gegen den MVP von 2019, also da war auf jeden Fall alles drin. Viele sagen immer, Mahomes ist der Quarterback der Zukunft, Jackson auch. Beide verkörpern einen ganz interessanten Spielstil. Mahomes, dieses improvisierte, spektakuläre über den Arm. Jackson kommt über dieses improvisierte, über die Beine. Also wirklich beide ganz für sich mit einem super revolutionären Stil, der unfassbar gut ist und den beide in Perfektion ausüben wie kein anderer in der gesamten Liga. Das Spiel endete 36-35, heißt mega viele Punkte, mega viel Spannung, mega viele Highlights. Es war das vierte Aufeinandertreffen dieser beiden Quarterbacks. Das war jetzt der erste Sieg für Jackson, es ist die Bilanz von 1-3. Und wenn wir über diese Quarterbacks reden und die Zukunft in der AFC, wie sehr macht dann so ein Duell auch Spaß?
Total Spaß, wie gesagt, du hast es am Ende gesagt, Offensiv-Power ohne Ende, beide auch abgeliefert, also wie gesagt, ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, Lamar Jackson wirft ja gefühlt mit dem allerersten Wurf gleich eine Interception, dachte ich, oh, wo geht das denn heute Abend hin, und trotzdem, wie er sich am Ende nochmal gefangen hat, ein spektakuläres Spiel von ihm, kein fehlerfreies, bei weitem nicht, da wäre er aber auch nicht Lamar Jackson, wenn er da nicht auch irgendwie mal einen Fehler einstreuen würde, aber wie er am Ende selber dann auch mal einen Touchdown macht, ne, fliegt er irgendwie mit einem halben Salto in die Endzone. Es macht natürlich Spaß, sie sowas reinzuziehen. Und ich glaube, Mahomes auch angestachelt davon, selbst ein paar wirklich gute Würfe gehabt und am Ende wirklich ganz, ganz knapp es nicht geschafft. Werden wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, warum. Ne? Hat ja auch ein bisschen mit einem Rookie zu tun von den Ravens. Nicht nur die Quarterbacks immer im Fokus, aber beide abgeliefert. Und du hast es angesprochen, der erste Sieg für Jackson gegen ihn nach 3 Niederlagen. Und auf jeden Fall ein Duell, was uns hoffentlich die nächsten Jahre noch immer weiter begleiten wird und ein Duell der Zukunft.
Das auf jeden Fall. Du sprichst diesen holprigen Start für die Ravens an. Ich glaube, es war das zweite oder dritte Play. Und da gab es sofort die Interception und als wäre das nicht schlimm genug, gab es sogar den Pick-6 obendrauf von Honey Badger Tyrann Mathieu, der auch mal eben so von der Covid-Liste kommt. Der war infiziert. Da ist das Ganze schwieriger reinzukommen, hat sich auch immer an der Seitenlinie frischen Sauerstoff geholt und trotzdem kommt er so mit einem Knaller zurück. Dieser Mann ist einfach unfassbar, hat ein Riesenspiel gemacht und er hat gezeigt, wieso er so unfassbar wichtig ist für den Titelverteidiger der AFC. Nach diesem schwierigen Start für die Ravens haben sie aber echt reingefunden. Die erste Halbzeit ging an die Chiefs, das muss man so sagen, und dann war Baltimore da. Zweite Halbzeit deutlich mehr Punkte gemacht, im vierten Viertel keine Punkte mehr zugelassen gegen Mahomes, Kelce und Hill. Das musst du erstmal schaffen und im dritten Viertel gab es dann etwas, was es noch nie gab. Und zwar eine Interception von Patrick Mahomes im Monat September. Das war, ich weiß gar nicht mehr, wer den Ball wirklich abgefangen hat, denn für mich war überragend die Aktion von Rookie oder Faye Away, den du dir auch rausgenommen hast, den wolltest du eigentlich als Spieler der Woche küren. Wir haben ihn jetzt erstmal nicht genommen, weil wir jetzt über ihn sprechen wollen. Wieso war er so gut in dieser Szene gerade, Bjarne?
Ja, weil er ein absolutes Big Play macht, weil er wirklich mit seinem langen Griffel sozusagen dann noch irgendwie rankommt, beziehungsweise vorher schon bei der Interception macht er schon richtig Druck drauf einfach. Er schafft es, beziehungsweise die Ravens haben sich es vorher rausgesucht, dass sie gesagt haben, der zweite Vorderschritt von Mahomes, das ist der, wo er dann wirklich aktiv wird, wo er gefährlich wird für jeden. Und er schafft es, sich so hinter der Aggressive Line sozusagen zu bewegen und richtig Druck auf ihn zu machen und dadurch diese Interception zu erzwingen. Wie gesagt, am Ende noch mit seinem Big Play kurz vor Schluss, wo er mit dem Griffel dann einen Fumble sozusagen erzwingt gegen Hillary und das Fumble dann sogar noch fängt. Also zwei absolute, ja, ich sag's jetzt zum dritten Mal, aber zwei absolute Big Plays für die Ravens von ihm als Rookie, die einfach Spaß gemacht haben und wo er für mich am Ende zu Recht der Star des Spiels zumindest geworden ist.
Ich spreche das Fumble gleich nochmal an, vielleicht noch zur Interception. Da sagten Mahomes selber, den darf er nicht mehr werfen. Das war mit die dümmste Interception meiner ganzen Karriere. Es war die erste im September, ich habe es angesprochen, denn die Bilanz im September von Mahomes ist einfach nur nicht von dieser Welt. 35 Touchdowns vor diesem Spiel, wohlgemerkt, keine Interception, 11 Siege gegen keine Niederlage. Die erste Niederlage, die kam jetzt natürlich dann dazu. Und das lag daran, dass eben Oda Fayoway diesen Fumble forciert hat gegen Clyde Edwards-Helaire, den selber noch aufgesammelt hat. Und als wäre das Ganze nicht gut genug, sind die Ravens sogar noch so ehrgeizig, dass sie in der eigenen Hälfte einen vierten Versuch und eins ausspielen. Jackson läuft selber, hat das angekündigt mit Haber. Ja, wir spielen den aus, das machen wir. Und sie gewinnen und werden belohnt für diese starke zweite Hälfte, vor allem aber insgesamt für eine starke Partie. Wir müssen noch sagen, dass Kelce bei den Chiefs auch was Tolles geschafft hat. Das ist nämlich der schnellste Tight End, der in der Karriere zu 8000 Receiving Yards gekommen ist, also da ein Stück NFL-Geschichte geschrieben hat. Und Baltimore, das hat richtig gut geklappt diese Woche. Das ist einfach das Laufspiel, das macht sie so gut, trotz der vielen Verletzungen auf der Running Back-Position. 251 Yards, sie brauchen das Laufspiel, um die Uhr am Laufen zu halten, das Spiel zu kontrollieren und eben Entlastung von Lamar Jackson gerade beim Werfen zu nehmen. Wir hatten jetzt zwei wirklich schwere Spiele für die Chiefs zum Auftakt, gegen die Browns knapp gewonnen, gegen die Ravens knapp verloren. Was sagt das über diese unfassbar kompetitive AFC in diesem Jahr aus?
Ja, genau das, was du eben sagst, dass sie einfach unfassbar kompetitiv ist. Also, dass es die Chiefs wirklich schwer haben werden dieses Jahr, da so klar durchzukommen. Wie gesagt, trotzdem, glaube ich, sind wir beide weit davon entfernt, die jetzt abzuschreiben. Also, die haben jetzt kein schlechtes Spiel gegen die Ravens gemacht, bei weitem nicht. Du hast es angesprochen, die erste Hälfte geht ja eigentlich schon deutlich an die Chiefs. Aber die Konkurrenz wächst. Sie wächst auf jeden Fall und ist wahrscheinlich auch stärker als in den letzten Jahren. Wie gesagt, über die Broncos werden wir gleich auch nochmal intensiver sprechen. Und deswegen, es wird schwer für die Chiefs, aber mit dem Potenzial, was sie haben, mit einem trotzdem gut aufspielenden Mahomes, Kelce hast du eben angesprochen, der ist immer für was gut, auch in dem Spiel viele, viele Meter gemacht. Von daher abschreiben würde ich sie nicht, aber die Konkurrenz schläft nicht.
Auf jeden Fall, du sprichst die Denver Broncos an. Wir wollen aber erstmal auf einen weiteren Divisionsrivalen der Chiefs gucken, und zwar die Las Vegas Raiders. Die sind nämlich richtig gut reingekommen in die Saison, stehen bei 2-0, weil sie jetzt auch die Pittsburgh Steelers geschlagen haben, nachdem es diesen wilden Monday Night Football gegen die Baltimore Ravens gab. Es war unfassbar, Waller da, der Spieler für mich, der überragt hat mit 19 Targets, das ist vielleicht ein bisschen zu ausrechenbar, das war jetzt besser in Woche 2. Gar hat viel mehr Spieler angespielt, Waller nur noch mit knapp 10 Targets ungefähr, also das war sehr, sehr ausgewogen in der Offensive. K nach der ersten Woche, auch aufgrund der Overtime natürlich, der Leader in den Pass Yards nach Woche 1, hat jetzt mittlerweile über 800 Yards schon geworfen, ein Rating von 104 ungefähr, ein richtig guter Start. Es gibt einige, die diese Hype-Welle jetzt reiten und sagen, hey, nicht nur die Raiders sind in der Summe verdammt gut, Derek Carr könnte auch ein MVP-Kandidat sein. Wie siehst du das?
Wow, okay. Sehr, sehr früh MVP-Kandidat, aber er spielt auf jeden Fall bisher zwei überragende Spiele, beziehungsweise sehr, sehr starke Spiele. Er hat sich wieder gut präsentiert, du hast die Zahlen eben angesprochen und darunter ein 61-Yard-Touchdown, glaube ich, von Henry Rux, wo er einen unfassbaren Ball wirft. Also natürlich sehr, sehr stark, auch für mich einer gewesen, der mit der Spieler dieser Woche geworden wäre sonst, MVP halte ich jetzt mal mich zurück. Also ist noch sehr, sehr lang dahin. Aber Derek Carr mit einem sehr, 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 sehr soliden Saisonstart.
Das auf jeden Fall. Ich finde gerade überzeugend an den Raiders in diesen ersten beiden Wochen ist die verbesserte Defensive. Die hatten große Probleme in den letzten Jahren, waren eigentlich immer mit die schlechteste der gesamten Liga, der 32 Teams. Jetzt haben sie gegen die Ravens gut dagegen gehalten und gegen Pittsburgh haben sie wirklich nur 17 Punkte zugelassen. Der Endstand war nämlich 26-17. Und wir denken an Woche 1, die Steelers-Defensive auch keine schlechte. Josh Allen und Stephon Diggs mal eben komplett rausgenommen, da ging gar nichts in der Offensive. Heißt, dieses Spiel konntest du eigentlich nur über eine gute Defensive gewinnen und die Chancen, die sich auftun dann in der Offensive, die musstest du nutzen. Das haben sie gemacht. Für mich ein sehr reifer Auftritt der Las Vegas Raiders. Sie haben gegen die Steelers in der Defensive nur 331 Total Yards zugelassen. Eine unfassbar gute Statistik. Das zeigt auch, dass diese Defense einfach Spiele gewinnen kann, drei Scoring-Drives nur erlaubt. Wenn das jetzt in der Summe so gut aussieht mit Defensive und Offensive, da stellt man sich doch die Frage, sind die wirklich ernst zu nehmen dieses Jahr? Denn sie sind letztes Jahr auch gut gestartet mit 2-0, standen bei 6-3, endeten aber trotzdem bei 8-8. Ich habe schon in der Halbzeit gelesen beim Bleacher Report, are the Raiders for real? Wie siehst du das?
Ich finde sie auf jeden Fall deutlich spannender als im letzten Jahr. Wie gesagt, du hast es angesprochen, natürlich auch da gut gestartet. Haben jetzt ja wirklich viele Jahre Mittelmaß hinter sich. Am Ende, du hast es ja auch eben gesagt, 8-8 mit den Spielen. Ich würde es mir wünschen, dass sie viel, viel mehr dieses Jahr den Chiefs auch irgendwie in der Competition einfach Zweikampf bieten können. Und die Las Vegas Defense, ich glaube, dass deswegen finde ich es gut, dass du es eben angesprochen hast, wird am Ende der Schlüssel sein. Denn vorne, ja, sie haben mit Carr und mit anderen Leuten eine gute Offense, ist jetzt nicht überragend, aber das ist gut. Aber die Defense, die sah die letzten Jahre teilweise aus wie ein Scheunentor, ne? Um das mal ganz ehrlich zu sagen. Und ich glaube, das haben sie jetzt zumindest in den ersten beiden Wochen wirklich viel, viel besser hinbekommen. Und das ist für mich am Ende der Schlüssel, ob sie wirklich ein ernstzunehmender Kandidat für die Playoffs werden. Wenn sie das weiter so durchziehen können, zumindest in den meisten Spielen, ja, dann würde ich die Las Vegas Raiders auf jeden Fall nicht abschreiben.
Es gibt noch zwei weitere Teams in dieser unfassbar engen AFC West dieses Jahr und das sind die Los Angeles Chargers und die Denver Broncos. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben diese vier Teams im Überblick, dann wird man schon ranken, okay, Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders ungefähr auf einer Ebene vor der Saison und jetzt sieht es nach zwei Wochen so aus, die Raiders und Broncos sind bei 2-0 gut gestartet, die Favoriten Chiefs und Chargers eben nur bei 1-1, wobei die Gegner waren auch keine leichten. Wir hatten gesagt, die Chiefs mit zwei wirklich sehr schweren Partien zum Auftakt, da ist es vollkommen okay, mit 1-1 rauszugehen. Die Chargers haben mit 1-0 gewonnen gegen das Football-Team aus Washington. Dann gab es in Woche 2 jetzt gegen Dallas eine ganz knappe Niederlage von 17-20. Dallas, auch da kannst du verlieren, weil die waren richtig gut gegen Tampa Bay dabei, hätten auch knapp mit 2-0 dastehen können, wenn es ein bisschen besser läuft. Deswegen, das sind Partien, die kannst du mal verlieren. Die Dinger, die sie gewinnen müssen, werden sie auch machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die sind sehr hoch einzuschätzen, diese Teams. Gerade bei den Chargers fällt mir eine sehr gute Verbindung zwischen Mike Williams und Justin Herbert auf. Die beiden sind noch jung, das ist die Zukunft dieser Franchise. Natürlich ist Keenan Allen weiterhin der Go-To-Guy, aber Williams verbessert sich langsam wieder. Er steht bei 173 Yards nach zwei Spielen mit zwei Touchdowns. Der Mann ist unfassbar präsent mit seinem Körper, sehr physisch. Und das hilft dir in dieser Red Zone, deswegen zwei Touchdowns, da wirklich eine sehr gute Bilanz. Wir gucken dann auf die Denver Broncos, über die wir auch noch sprechen wollen. Die sind zum ersten Mal seit 2018 perfekt gestartet, stehen mit 2-0 da und das war klar, dass die eine gute Chance haben, gut zu starten, denn der Spielplan gibt es her. Woche 1 war es gegen die Giants auch ein Spiel, was du gewinnen musst, wenn du in die Playoffs willst. Das sah jetzt diese Woche mit den Jaguars nicht anders aus. Deswegen 2-0. Teddy Bridgewater managt das Ganze ganz gut. Da wollen wir drüber sprechen. Aber für mich auch überragend ist diese Defensive. Die war so gut, beziehungsweise man hat sie so gut erwartet. Was ist für dich bisher ein bisschen das Beste? Die gute Defensive oder dass Teddy Bridgewater und seine Offense das nutzt, was die Defense hergibt?
Auf jeden Fall die Defensive. Also man muss ja schon so ehrlich sein, die Defensive hat ja schon vor dem Start relativ ja, große Erwartungen geweckt und denen werden sie aber bisher auf jeden Fall gerecht. Ne? Also sehr, sehr stark, wie sie da die Jaguars vor allem ja, zum Schluss aus dem Spiel genommen haben, gar nichts mehr zugelassen haben, zum Ende noch wirklich einige wilde Interceptions oder zumindest Ballwegwürfe von Lawrence erwirkt haben. Von daher, zumindest in diesem Spiel für mich, obwohl ich Teddy Bridgewater niemals kleinreden wollen würde und auch nicht sein Wissen oder wie er so ein Spiel lenken kann, ist ein bisschen anderer Quarterback. Da haben wir, vielleicht sagst du da leider nochmal deine Meinung zu, als zumindest viele andere, über die wir heute gesprochen haben. Er wird ja eher, so wie gesagt, als Game Manager so ein bisschen angesehen. Aber die starke Defense für mich bisher der Schlüssel bei den Broncos.
Es ist so ein bisschen das Muster, was sie in ihrer letzten Championship-Saison 2015, 2016 hatten. Eine überragende Defensive, die gut gecoacht wird. Vic Fangio ist der Head Coach, aber ehemaliger Defensive Coordinator der Chicago Bears, die ja auch da durch eine gute Defensive in die Playoffs geführt hatte. Deswegen, das ist einfach das System, diese Art Football, die in Denver gespielt wird und das schon seit vielen Jahren, ich habe es angesprochen, 2015 und 2016, da hat auch ein mittelmäßiger Quarterback, Peyton Manning, einfach gerade durch das Alter und die Verletzungen mittelmäßig den Championship-Ring geholt, weil es eben nur darauf ankam, keine doofen Fehler zu machen, das Ding zuzumachen, wenn du die Chance hast. Das hat er gemacht und Teddy Bridgewater ist da auf einem ähnlichen Level wie Manning 2015 und 2016. Er macht keine dummen Fehler, er ist Checkdown Teddy, er managt das Spiel, wie du vollkommen richtig gesagt hast, und diese Defensive, die macht genug Stops, die macht genug Turnovers, haben so viele gute Jungs in der Secondary. Wir müssen jetzt aufpassen, das ist interessant zu beobachten. Diese zweite Woche hat sehr viele Verletzungen mit sich gebracht, auch die Broncos wurden davon getroffen. Bradley Chubb wieder am Knöchel verletzt, Josie Jewell ist für die Saison raus, der Linebacker. Auch da muss jetzt geguckt werden, wer kommt da jetzt hoch, wer macht sich da groß und füllt diese Lücke aus. Also wirklich spannend, diese AFC West. Eigentlich hat man wie In der NFC West vier richtig gute Mannschaften. Für mich die Qualität in, vor allem in der Breite bei der NFC West noch etwas besser, weil wir da wirklich vier Teams haben, die es gut und gerne in Super Bowl schaffen können, wenn es da irgendwie zusammenkommt. AFC West haben wir mit den Chiefs den ganz großen Favoriten natürlich auf den AFC-Titel. Aber die Raiders, Broncos und Chargers haben in den ersten beiden Wochen gezeigt, dass sie gerade in der Regular Season mit diesen zwei Duellen gegen die Chiefs da richtig Probleme machen können und ihre Chancen nutzen wollen. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt in dieser größten Saison aller Zeiten weiterentwickelt. Der Abschluss dieser NFL-Thematik in unserem Podcast ist mal wieder das Highlight bzw. Lowlight, was auch immer uns da besonders aufgefallen ist der Woche. Und Bjarne, da darfst du zuerst anfangen.
Dann fange ich mal an. Ich habe mir sogar beides mal rausgesucht, wenn du mir das gestattest. Und fange mit dem Lowlight mal an. Und das sind für mich die New York Jets bzw. der Gesamtauftritt der New York Jets, ob es die Mannschaft ist, ob es Zach Wilson am Ende als Quarterback ist und ob es die Fans sind. Denn für mich, klar, haben sie ein Heimdebüt zum Vergessen irgendwie hingelegt, ne, gegen die Patriots, klar, am Ende auch verloren, mit, glaube ich, 6-25. Das kann alles mal passieren, ja. Er legt natürlich dann Zach Wilson als junger Quarterback sein erstes Heimspiel sozusagen, sein zweites Spiel überhaupt, und er legt natürlich da, ja, seine ersten beiden Pässe mündeten in Interceptions. Am Ende standen, glaube ich, vier Picks bei ihm drin. Ist natürlich alles andere als ein guter Auftritt. So ehrlich muss man schon sein. Dass er dann aber sofort im ersten Spiel ausgebuht wird zu Hause, das setzt für mich irgendwie so den Hut oben drauf. Und deswegen ist es für mich auch das Lowlight der Woche. Denn bei allem, was man auch kritisieren kann bei den Jets allgemein, bei Wilson allgemein, einen jungen Rookie im allerersten Heimspiel auszupfeifen, das ist für mich irgendwie ein No-Go. So ehrlich muss man sein, egal ob es gut läuft oder nicht. Gibt dem Jungen Zeit, ja, der hat es sich verdient, auch an Position 2 im Draft gewählt zu werden, und der wird das noch beweisen, da bin ich mir relativ sicher. Und deswegen, ja, für mich so ein bisschen das Lowlight, der gesamte Auftritt der Jets drumherum, und ich hoffe sehr, dass Wilson plus Team das in den nächsten Wochen zeigen können, dass das nicht der Standard ist bei den New York Jets. Vielleicht obendrauf das Einige, was man noch erwähnen muss, man darf auch nicht vergessen, gegen wen sie gespielt haben, ne? Bill Belichick, bekannt dafür, dass er jungen Quarterbacks den einen oder anderen Albtraum nach den ersten Spielen besorgt. Also er schafft es immer wieder mit den New England Patriots da, ja, junge Quarterbacks ein bisschen zu demütigen, in Anführungszeichen, mit seiner Defense, das vielleicht auch nicht unvergessen zu lassen. Um aber mal zu meinem Highlight, zum Anschluss zu kommen, ein Spieler der Denver Broncos, über den wir eben, ja, bewusst, würde man fast schon sagen, noch nicht gesprochen haben, und zwar Cortland Sutton. Der für mich irgendwie der Spieler der Woche ist, da kommen zwar jetzt viele in Frage, ne? Du hast über Owe eben schon gesprochen, man kann sogar auch Tom Brady nennen, der unfassbare Touchdowns wirft, weiter mit Gronk sich einspielt, wie überhaupt noch nicht, Derek Carr. Viele kommen in Frage, aber Cortland Sutton für mich der Spieler der Woche, weil er zwei Career Highs bei sich geschafft hat, 9 Receives und 159 Receiving Yards am Ende. Sehr, sehr starkes Spiel und einfach dafür zu beigetragen hat, dass die Broncos diesen Sieg bei den Jaguars einfangen. Besonders bleibt mir in Erinnerung, glaube ich, drittes Viertel müsste es gewesen sein. Ein Wahnsinnsball von Bridgewater, ne? 40, 50 Yards, er fängt den und ist das der vorentscheidende Catch sozusagen. Direkt die nächste Aktion wird dann der zweite Touchdown für die Broncos, und für mich einfach ein starkes Spiel gemacht und besonders durch diesen Career High für mich der Mann der Woche.
Sehr interessante Wahl. Du sagst jetzt Lowlight Jets, Highlight Broncos rund um Cortland Sutton. Interessant, die beiden treffen nächstes Wochenende direkt aufeinander. Heißt für die Broncos eigentlich die nächste große Möglichkeit, weiterhin ungeschlagen, perfekt unterwegs zu bleiben. Ich bin gespannt. Ich glaube, alle werden da auf die Denver Broncos tippen, so wie das bisher gelaufen ist. Wir zeigen euch jetzt alle Facetten dieser Kategorie von Highlight, Lowlight, sonst was der Woche. Du hast ein Team mit Fans und einen Spieler ausgewählt. Ich mache jetzt was, was wir auch noch nicht hatten, und zwar eine ganze Unit, und zwar die Defensive der Dallas Cowboys. Die hatten auch ein verdammt schlechtes Jahr, historisch schlecht sogar, auf der Franchise-Ebene gesehen. Und da muss natürlich geliefert werden, dass die Fans da wieder Vertrauen kriegen. Auch Woche 1, 31 Punkte gegen Brady und die Bucks. Okay, geht noch schlimmer, wenn man sich die letzten 9 Spiele der Bucks anguckt. Da waren sie immer über 30 Punkte. Aber du hattest die Möglichkeit, das Ding zu Ende zu verteidigen und kriegst es dann doch nicht hin mit diesem Last-Minute-Field-Goal-Treffer. Das ist natürlich auch bitter für die Defensive, die dann so ein bisschen leisten muss, um zu zeigen, hey, wir sind Teil eines guten Teams und nicht nur die Offensive macht hier ordentlich Alarm. Und diese Woche war das richtig gut. Gegen Justin Herbert und die Chargers eine sehr talentierte, junge, wilde und wirklich gute Offensive schon, haben die richtig gut gespielt. 2 Sacks, 6 Tackles for Loss und 9 Quarterback Hits. Richtig gute Statistik, deswegen konnte Herbert nicht sein gewohntes Spiel aufziehen. Und man darf nicht vergessen, die Cowboys-Defensive hat 2 sehr wichtige Spieler vermisst. Einmal Randy Gregory, der war im Covid-Protokoll, und DeMarcus Lawrence, der hat sich unter der Woche, ich glaube am Mittwoch war es, den Fuß gebrochen im Training. Der wird noch einige Wochen fehlen bis zur Mid-Season ungefähr. Deswegen, das haben sie gut gemacht. Micah Parsons wurde von Linebacker auf die Defensive End Position geswitcht, hat das innerhalb einer halben Woche wieder gelernt. Auf der Position hat er auch schon auf der Highschool gespielt. Und er hat ein richtig gutes Spiel gemacht mit einem Sack kurz vor Schluss. Das war eine 7-Yard-Linie. Da konnten die Chargers mit einem Touchdown eigentlich sich wieder absetzen. Haben sie nicht geschafft, weil eben Micah Parsons dann einen wichtigen Sack rausholt. Und danach kommt halt ein langer Game-Winning-Drive von Dak Prescott und die Cowboys gewinnen das erste Spiel. Ein Mann, den ich auch noch herausheben möchte, ist Trevon Diggs, der kleine Bruder von Stephon Diggs, den wir von den Bills kennen. Der macht in der Defensive momentan einige Catches. Schon seine zweite Interception in dieser Saison gegen Herbert und Brady kann man mal machen. Und auch schon letztes Jahr waren die Dallas Cowboys, was vor allem in der zweiten Saisonhälfte die Turnover angeht, Ligaspitze. Das ist richtig gut, wie sie rauskommen. Ich bin gespannt, ob das jetzt eine Eintagsfliege war oder nicht. Denn Quinn hat ja eben in der Defensive als Koordinator übernommen. Mal gucken, wie sich das entwickelt in Dallas, in Texas. Ich bin gespannt. Die Cowboys dann nächste Woche im Monday-Night-Spiel zu Hause gegen die Eagles, also auch ein Divisionsmatch, was unfassbar wichtig ist in dieser Division, weil so viele Siege werden da nicht erwartet wieder, bis vielleicht auf die Cowboys. Deswegen, ich bin gespannt. Das war jetzt sehr viel NFL-Input, deswegen glaube ich, gibt es in der NBA und NHL etwas weniger.
Etwas weniger, vielleicht für mich zum Abschluss nochmal zur NFL zu sagen, wo du die Cowboys eben noch auch verdient, die Defense so ein bisschen hervorgehoben hast. Ich würde fast schon sagen, ausgerechnet Greg Zuerlein, ne? Der Typ, der am Ende das entscheidende Field Goal einfängt, nachdem wir beide auch darüber gesprochen hatten, die Woche davor, wo er es gegen die Bucks versemmelt hat und auch relativ so ein bisschen der Depp der Woche war. Ist er jetzt am Ende der Held? So schnell kann es im Sport immer gehen, das ist doch schön. Deswegen lieben wir diesen Sport so sehr. Und wollen deswegen gleich zum nächsten Sport kommen, den wir auch sehr lieben, und zwar die NBA. Du hast es richtig angesprochen, heute mit einer wirklich ganz schmalen Newsrunde. Dafür war die NFL im Fokus. So viel passiert allerdings gerade in der NBA auch nicht. Das, was aber passiert, das sage ich euch mal in den nächsten paar Minuten. Fangen wir an mit Dennis Schröder, wie wir darüber gesprochen haben, der Neuzugang der Boston Celtics. Hat eine neue Rückennummer, und zwar hat er sie auf Dennis Schröder Art und Weise irgendwie bekannt gegeben. Er hat nämlich darüber abstimmen lassen. Seine Fans, hat er gesagt, okay, passt auf, das Jersey, was er gerne hätte, ne? die Nummer, die kann er nicht nehmen, dass die 17 sozusagen, jetzt habe ich gerade schon einen Zahlendreher gehabt, die 17, die er sonst immer hat bei den Celtics für eine Legende, und zwar John Havlicek, vorbehalten ist, und die kann sozusagen nicht genommen werden, und deswegen kann aber bis zum 17. September um 17.17 Uhr abgestimmt werden. So, und er hatte noch angefügt, okay Leute, ich glaube die 71, die 8, die 80 und die 96 standen am Ende zur Auswahl. Und er kommt ja aus Braunschweig gebürtig und im Fußball, vielleicht das wissen die einen oder anderen von euch, die Erzrivalen sozusagen von Eintracht Braunschweig sind Hannover 96, und deswegen hat er noch dazu gepackt, Leute, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, die 96 ist als Braunschweiger Junge nicht unbedingt meine favorisierte Nummer. Am Ende war es wirklich eine knappe Sache, also ein paar Jungs haben versucht, die Dennis da noch zu ärgern, er hat aber die 71 am Ende bekommen, die haben sich mit 48% durchgesetzt, 41% für die 96, hätte ich gerne mal gesehen, ob er sie am Ende wirklich genommen hätte, wenn sie es durchgesetzt hätte, aber er spielt mit der 71 bei den Boston Celtics ab nächstem Jahr. Ferdi, vielleicht nur ganz kurz für dich, diese ganze Aktion, sie passt irgendwie zu Dennis, oder?
Ja, ist ein witziger, gelassener Typ, der sich jetzt einfach mit wichtigeren Themen beschäftigt als die Wahl der Rückennummer, hat er ganz locker genommen. Ich glaube, für ihn die beste Möglichkeit, dass er einfach dann die Zahlen dreht von der 17 auf die 71. Zu der 96 werde ich jetzt nichts sagen, weil ich glaube, du willst nicht, dass ich nach diesem Wochenende über Zweitliga-Fußball spreche.
Das kannst du dir... Ach, ich dachte schon, ich komme drum rum. Nein, okay, ich komme nicht drum rum. Ist egal, es soll ja hier zum Glück über den US-amerikanischen Sport gehen. Deswegen wollen wir uns auch mal ganz schnell wieder über den Teich sozusagen auf die NBA konzentrieren und auf dem zweiten Thema. Und zwar John Wall, ein Spieler, über den wir, glaube ich, noch nicht gesprochen haben, von den Houston Rockets. Und da ist es so ein bisschen, beide Parteien haben sich darauf eigentlich vereinbart zu sagen, okay, John Wall möchte die Houston Rockets verlassen und die Houston Rockets wollen John Wall nicht mehr. So, jetzt gibt es aber ein Problem, so ähnlich wie wir es bei Ben Simmons in der letzten Woche angesprochen haben. Ganz explizit fordert der Point Guard jetzt nicht einen Trade, also sagt, er ist jetzt mit den Zukunftsplanungen, er spielt nicht wirklich mehr eine Rolle, und auch die Rockets sagen, okay, wir könnten ihn zwar noch für Jalen Green oder Kevin Porter Jr. für junge Talente gebrauchen, damit er so ein bisschen seine Erfahrung weitergibt. Er soll auch im Trainingscamp spielen und er soll da auch trainieren, und auch Wall hat nichts dagegen, also das ist vielleicht so der Unterschied zu Simmons in der letzten Woche, aber die Vorstellungen sind noch zu happig. Ne? Er hat einen happigen Vertrag, er hat eine Verletzungshistorie, er ist mittlerweile auch ein Veteran, ich glaube 31 Jahre. so, also das heißt, so einen großen Gegenwert für einen Trade können die Houston Rockets nicht wirklich erwarten und deswegen, weil sie auch nicht wirklich bereit dafür zu sind, zu sagen, okay, dann geben wir halt einen Erstrunden-Pick ab im nächsten Jahr, um Wall loszuwerden, sieht es wahrscheinlich danach aus, dass sie erstmal noch auf ihm sitzen bleiben, bis wahrscheinlich zur Trade-Deadline im Sommer 2022. Das ist so ein bisschen für mich immer schade, finde ich, ne? Ein Spieler, der zwar, wie gesagt, Verletzungshistorie hat, aber trotzdem gerade spielen könnte, fünfmaliger All-Star gewesen immerhin, letztes Jahr glaube ich 40 Spiele gemacht, 20,6 Punkte im Schnitt, also keine verkehrte Saison von ihm. Ferdi, vielleicht deine Einschätzung dazu, verständlich, dass es jetzt wirklich am Ende darauf hinauslaufen könnte, zu sagen, Walls Vertrag wird halt bis 2022 so ein bisschen auslaufen, ne? Man einigt sich nicht auf ein Buyout oder sagst du, ey, eigentlich müssten beide Parteien mehr aus der Situation herausholen?
Es ist natürlich aus der wirtschaftlichen Sicht der Franchise verständlich, aber aus der Fansicht, wie du sagst, unfassbar schade, weil die einfachste Lösung ist doch, okay, wenn sich jetzt nichts findet, dann spiele ich noch bei euch und dann zur Trade Deadline bietet sich was an. Wenn ich eine gute Saison spiele, bin ich sogar noch mehr wert vielleicht, wer weiß. Aber das ist zu einfach gedacht. Du hast die Verletzungshistorie von John Wall angesprochen. Er ist nicht mehr der Jüngste. Er hat einen riesen Vertrag, heißt, er muss da wirklich topfit ankommen in der neuen Franchise, in der neuen Stadt. Und wenn er sich jetzt da verletzt, dann gibt es wieder den anderen Franchises, die überlegen, ihn zu verpflichten, natürlich zu denken, wie viel ist er wert. Und klar, wir hatten das Thema schon letztes Jahr, wo sich auch, ich glaube, wer war es, Draymond Green beschwert hatte, mit den Spielern wird nicht richtig umgegangen. Wir sind wirklich Human Resources in einem ganz anderen Kontext. Wir sind wirklich nur noch Ressourcen und keine Menschen mehr. Wir sind dafür da, Spiele zu gewinnen, Geld zu verdienen, aber nicht, um glücklich zu sein ungefähr. Deswegen natürlich schade, aber es ist einfach Teil des Business und man muss es auch so hart sagen, wenn sich jetzt junge Spieler darüber beschweren, keiner zwingt einen dazu, Millionen zu verdienen und nicht gerade früh aufzustehen und einfach seine Leidenschaft zu verfolgen.
Du sprichst es gerade an, ne? Also John Wall, so sehr wir ihn vielleicht auch sehen wollen würden im nächsten Jahr und ich das auch noch nicht ausschließe, weil man weiß nie, was in so einem Trainingscamp passiert, was mit Verletzungen passiert, wie junge Spieler sich wirklich etablieren können, ob der nicht trotzdem nochmal richtig einen rausholt und am Ende die Rockets gar nicht mehr um ihn rumherum kommen oder doch noch ein Trade kommt. Also wie gesagt, das sind alles so Dinge, die würde ich noch ein bisschen abwarten, aber du hast es auch angesprochen, John Wall trotzdem kein armer Mensch auf dieser Welt. Ich glaube, er hat in der kommenden Saison einen fixen Vertrag, der ihm 44 Millionen Dollar garantiert. Also ja, da kann man sich dann an anderen Tagen drüber beschweren. Trotzdem natürlich, was du auch angesprochen hast, haben wir auch ordentlich drüber gesprochen, über die Draymond Green-Geschichte. Fragwürdig, wie manchmal vielleicht mit Menschen in so einem Business umgegangen wird. Die letzte Geschichte, und das ist eher nicht fragwürdig, sondern einfach nur was Schönes für beide Parteien, und zwar Aaron Gordon und die Denver Nuggets haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Ne, die Nuggets binden damit den Forward bis 2026 ziemlich lange an den Markt, beziehungsweise an das Team. Und ja, ich glaube, beide Seiten haben danach den gegenseitigen Wert füreinander betont. Ich glaube, sein Vierjahresvertrag ist demnach 92 Millionen Dollar wert, wenn ich das richtig gelesen habe, besitzt sogar noch eine Spieleroption für das letzte Jahr. Also Aaron Gordon auch soll das Puzzle oder eins der großen Puzzleteile sein in dem neuen Nuggets-Team, die sich ja per Trade die Dienste im März erst des jungen 26-Jährigen gesichert hatten. Und ja, das Puzzleteil, ich habe es eben schon angesprochen, soll Gordon zur neuen Championship-Mannschaft werden. Ne? Dieser Traum wurde im letzten Jahr so ein bisschen durch die Verletzung von Jamal Murray zunichte gemacht. Da hoffen sie natürlich, dass der jetzt wieder richtig fit zurückkommt für die neue Saison und die beiden, Gordon und Murray, so ein kleines Traumduo bilden können. Sind wir sehr interessant, was der, ja, ich glaube, er wurde mal beschrieben als Athletik-Freak, so alles aufs Parkett bringen kann, vielseitige Defense, weiß er zu überzeugen. Dafür in der Offense kann er, sag mal, in den Playoffs zumindest hat er es nicht ganz zur Geltung gekommen. Ich glaube, 11 Punkte im Schnitt, da war er doch schon davor deutlich besser unterwegs. Wir sind aber sehr gespannt, was er in den nächsten Jahren dort machen kann, im Kern um natürlich MVP Nikola Jokic drumherum. Den wollen wir nicht vergessen, bei allem Murray und Gordon-Gehabe um Nikola Jokic haben sie ja auch noch. Von daher, und ich glaube, Michael Porter Jr., habe ich gelesen, soll auch noch eine Vertragsverlängerung anstreben. Die Nuggets also wirklich positiv zum Abschluss in der NBA unterwegs. Und damit wollen wir es auch schon sein lassen. Ihr merkt, so viel ist momentan gar nicht los, aber wie gesagt, das, was passiert, lassen wir euch wissen. NHL hätte ich normalerweise gesagt, überspringen wir heute, weil wir mal wieder die MLB am Ende im Fokus haben. Aber nein, eine Sache wollte ich unbedingt mit euch teilen. Und zwar eine Geschichte, die ich irgendwie unfassbar finde. Denn im Alter von 44 Jahren kehrt Verteidiger Zdeno Chara in die NHL nach über 20 Jahren nochmal zu seinen Wurzeln zurück. Der Slowake unterschreibt nämlich für die kommende Saison bei den New York Islanders. Und das Besondere an der Geschichte ist, dass die Islanders Kara im NHL-Draft 1996 in der dritten Runde ausgewählt haben. Jetzt können wir mal ganz kurz wissen. 96, paar Jahre zurück, 25 Jahre zurück. Meine Eltern haben da gerade geheiratet, 1996. Das heißt, ich war auch noch nicht mal in Planung. Und ich glaube, Little Fair, die war noch ganz weit weg von Planung. Von daher, wir beide haben das noch gar nicht miterlebt, die damalige Zeit. Und da hat Zdeno Kara schon in der NHL gezockt. Und jetzt kommt er wieder zurück nach 20 Jahren. Wie gesagt, hat bis 2001 in New York gespielt. Danach ein bisschen durch die Lande sozusagen gestrichen. Ist sogar als, glaube ich, zweiter Europäer erst, als Kapitän eines NHL-Teams, hat er den Stanley Cup gewonnen mit den Senators, mit den Boston Bruins, mit den Boston Bruins gewonnen und hat vorher bei den Senators gespielt und jetzt bei den Washington Capitals für viele Jahre. Da hat er keinen Vertrag mehr bekommen, der Vertrag ist ausgelaufen, jetzt geht er nochmal zurück zu seinen Wurzeln. Für mich eine geile Geschichte, wie gesagt, seine 24. Saison in der besten Liga der Welt. Ferdi, wir haben schon so häufig gesagt, aber die USA immer wieder für solche Geschichten gut.
Ja, ich finde es wirklich unfassbar. Es macht viel Spaß, das zu verfolgen, weil es so eine klassische Geschichte ist. Man geht dahin, wo man herkommt und verabschiedet sich nochmal dann wirklich von der großen Eishockeybühne mit dem großen Auftritt bei der Franchise, die einem vielleicht auch am meisten am Herzen liegt. Und wie du sagst, unfassbar, so lange im Business dabei, das sind jetzt 25 Jahre ungefähr, beziehungsweise 25 Jahre und der wird dann 26 Jahre auf jeden Fall spielen. In so einem intensiven Sport, der wirklich alle 2 bis 3 Tage ausgeübt wird, mit einer kurzen Offseason, das hat schon was, er hat einiges geholt, hat eine sehr illustre Karriere hingelegt und deswegen glaube ich, ist es eine sehr coole Geschichte, wie er da in den Sonnenuntergang reiten wird.
Du sagst das richtig schön, in den Sonnenuntergang reiten. Das wollen wir gleich auch machen mit der MLB sozusagen, den Sonnenuntergang dieses Podcasts zu Ende reiten. Zum Abschluss vielleicht nur für alle NHL-Fans. In der nächsten Woche habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, so einen kleinen Überblick über den bisherigen Transfersommer. Da sind nämlich einige Sachen passiert. Das soll aber in der nächsten Woche nochmal ganz in Ordnung, beziehungsweise ganz in einer Übersicht ein paar Hammer-Transfers für euch, die wir dann besprechen. Jetzt wollen wir aber, wie Ferdi gesagt hat, so schön mit der MLB in den Sonnenuntergang.
Genau, und nicht nur diese Woche geht es mit der MLB in den Sonnenuntergang, sondern auch die Regular Season geht dem Sonnenuntergang entgegen. Es sind jetzt nur noch knappe 2 Wochen zu absolvieren. Die Mannschaften haben ca. 14, 15 Partien noch vor der Brust und auch die letzte Woche wurde wieder fleißig gespielt mit unfassbar wichtigen Serien, die sich da um die Ränge, um die Wildcard-Ränge streiten. Wir hatten das ja letzte Woche thematisiert, so eng war es lange nicht mehr in beiden Ligen. Ich fange in der American League an, da sind die Division-Sieger eigentlich beschlossene Sache. Die Tampa Bay Rays schwächeln so ein bisschen, machen aber ihre Hausaufgaben im Groben eigentlich ganz gut, sind da 7 Spiele vor den Boston Red Sox und auch vor Toronto und New York, die sich ja alle noch um die Wildcard-Ränge streiten. Das ist eine unfassbar hochklassige Division dieses Jahr. Dann haben wir die American League Central. Da sind die Chicago White Sox 11,5 Spiele vor den Cleveland Indians, die unter 500 sind. Also die White Sox werden auf jeden Fall das Team sein, was als nächstes einen sicheren Wildcard-Spot oder einen Playoff-Spot sicher hat. Und die letzte Division in der ALL, das ist die dann im Westen, wo Houston auch wie Tampa Bay 7 Spiele vor dem Verfolger ist. Das ist Oakland, Seattle auch noch mit Chancen aufs Wildcard-Rennen. Aber eigentlich diese Divisionssieger, die sind ziemlich safe. Wenn wir auf die Wildcard gucken, dann ist es richtig spannend. Boston und Toronto sind da eigentlich die besten Teams momentan. Nicht nur, weil sie momentan auch in der Wildcard-Position sind, sondern weil sie auch die beste Formkurve haben. 7-3 auf den letzten 10 für beide Mannschaften. Boston sogar mit 5 Siegen am Stück. Also die wollen es jetzt wissen und scheinen da jetzt hinten raus nochmal alles klar zu machen. New York dagegen hat sich so ein bisschen steigern können. Wir hatten es letzte Woche thematisiert, waren ein ganz großes Sorgenkind in der American League. Stehen jetzt bei 6-4 über die letzten 10. Aber da muss mehr kommen, wenn man sich halt anguckt, wie Toronto und Boston performen. Und gerade New York verliert auch die wichtigen Serien momentan gegen Toronto nicht geschafft, sich die 2 von 3 zu holen. Da hat man die Serie verloren, das war wichtig. Und dahinter haben wir noch Oakland und Seattle, die 2 und 3 Spiele hinter den Wildcard-Rängen sind, auch noch mit Chancen. Aber auch so wie Seattle und Oakland momentan auftreten, glaube ich nicht, dass es reichen wird. Wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, dann würde es so bleiben, wie es ist, weil einfach die Form von Toronto und Boston so überragend ist. Wir gucken auf die 2. Liga, und zwar die National League. Da im Osten ist es noch sehr eng. Atlanta ist momentan Erster mit 3 Spielen Vorsprung auf die Philadelphia Phillies. Allerdings weiß man schon seit einigen Wochen nicht so richtig, was man mit dieser Division anfangen soll. Atlanta hatte einen starken Lauf mitten in der Saison. Davor und danach ist es so ein bisschen schwächer geworden. Philadelphia spielt eigentlich schon die ganze Zeit so ein 500er Baseball. Da geht es weder vor noch zurück. Die stehen bei 5 und 5, wie schon irgendwie gesagt, 500. Bei den letzten 10 haben jetzt zwei Spiele am Stück wieder verloren. Stehen bei 76 zu 74. Also auch das ist nicht gerade Playoff-reif, was da geboten wird. Und trotzdem sind sie noch vollkommen dabei. Zumindest im Kampf um die Division Wildcard-Chancen rechne ich denen keine mehr aus. Wir gucken auf die National League Central, da sind die Milwaukee Brewers, das nächste Team, was schon einen Playoff-Platz sicher hat, noch nicht den Divisionssieg, aber eben eine Wildcard-Position. Die Brewers sind 10,5 Spiele vor den St. Louis Cardinals, über die ich jetzt noch gleich sprechen werde, wenn wir über die Wildcard-Ränge reden, denn die sind richtig gut. Und die letzte Division, die wir noch haben, das ist die im Westen der National League, da sind die San Francisco Giants und die Dodgers weiterhin in einem unfassbar engen Battle um diesen Divisionssieg. 8 zu 2 die Dodgers, 7 zu 3 die Giants. Auf den letzten 10 Einspielen sind die Giants noch davor. Es wird noch eine Serie geben, wo sich wahrscheinlich alles entscheiden wird. Das ist unfassbar eng und auch die Padres noch mit Playoff-Chancen, aber da werde ich wie die Cardinals gleich noch genauer drüber sprechen. Wir gucken nämlich auf die Wildcard-Ränge. Da sind LA und St. Louis momentan drin. LA ja schon sicher drin. Die haben ja auch schon einen Playoff-Platz seit der letzten Woche. Und die Cardinals, wie gesagt, 9 und 1 über die letzten 10, 9 Siege am Stück, unfassbar gut. Die setzen sich gerade ein Stück weit ab, sind 3 Spiele hinter dem Verfolger Cincinnati. Und dahinter haben wir noch die Padres mit 4 Spielen hinter den Playoff-Plätzen. Phillies, wie gesagt, auch noch mit Außenseiterchancen mit 4,5 Spielen hinter den Wildcard-Rängen, aber hauptsächlich wird es da über die Division gehen. Und wir müssen über die Padres sprechen. Ich hatte es letzte Woche gesagt, das ist momentan ein wirkliches Tief, was die durchlaufen. Die haben es jetzt geschafft, das Ganze noch negativer zu steigern, sozusagen. Die sind jetzt bei 2 und 8 über die letzten 10, hatten eine unfassbar wichtige Serie gegen die St. Louis Cardinals und da wurden sie wirklich weggeschrubbt. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Die wurden weggesweept. 0 zu 3, das sind quasi 6 Spiele, die du dann auf einmal verlierst auf einen direkten Konkurrenten. So kommst du nicht in die Playoffs und wenn ich, und das tue ich jetzt, ich werde mich festlegen, die Padres werden nicht in die Playoffs kommen, weil es einfach hinten raus zu wenig ist. Und die Stimmung ist auch richtig schlecht. Wir hatten jetzt in dieser Serie eine ganz interessante Szene, als die Padres in der Offensive waren, heißt am Schlagmal. Da waren die beiden Superstars, Fernando Tatis Jr. und Manny Machado, auf der Seitenlinie bzw. in der Bank, auf der Bank aneinander geraten, haben sich da ein heißes Wortgefecht geliefert. Das spricht nicht gerade für eine gute Chemie im Team. Das sind vielleicht zu viele Egos dann auf einmal, die bedient werden müssen in so einer Phase der Saison. Und deswegen die Padres für mich raus. Die werden es nicht in die Playoffs schaffen, wenn ich da jetzt eine Prediction abgeben muss. Wie siehst du den Trend der Padres, Bjarne?
Ja, genauso wie du. Komplett negativ. Und das wirklich mit dem Kader. Du hast gerade Tatis Jr. schon angesprochen. Also wirklich mit ja, Superstars in der eigenen Reihe. Wir haben sie auch nicht umsonst, ja auch vor der Saison so ein bisschen gesagt, oder ich ja auch, aber du hast es ja auch ein bisschen bestätigt. Halb San Diego Padres immer ein bisschen im Auge mit drin und ich lege mich da nicht auf, beziehungsweise für mich, ich wüsste nicht, was noch passieren muss. Da müsste schon jetzt wirklich ein unfassbarer Lauf kommen, dass sie die letzten, aus den letzten 12 Spielen fast 9 oder 10 holen, dass sie wirklich gegen die Cardinals am Ende sich noch durchsetzen um einen Playoff-Platz. Für mich sieht es auch danach aus, dass sie es nicht schaffen werden. Wie gesagt, die Dodgers und die Giants sind ja in der eigenen Division schon meilenweit entfernt. So ehrlich muss man ja auch sein. Also wenn du da schon fast 22 Spiele hinter den beiden liegst, dann hast du es am Ende wahrscheinlich auch nicht verdient, in die Playoffs zu kommen. So ehrlich muss man sein.
Das ist momentan die harte Realität für die Padres. Aber so ist es vielleicht im nächsten Jahr wieder. Noch ist es ja nicht offiziell, dass sie die Playoffs verpassten. Wie gesagt, im Sport ist alles möglich. Gerade im Baseball, es sind noch circa 15 Partien zu gehen. Und jede von diesen ist unfassbar wichtig. Und das trotzdem, beziehungsweise obwohl die Saison 162 Spiele hat, merken wir hinten raus, okay, das hat seinen Grund und trotzdem bleibt es spannend und es lohnt sich wirklich ab und zu mal reinzuschauen, was die Teams machen, denn jeder Sieg, beziehungsweise jeder Seriensieg oder jeder Serienverlauf ist wichtig, gerade jetzt hinten raus mit den direkten Duellen. Ich bin gespannt, wie es aussieht, dann wird es auch bald sicherlich etwas mehr zu der MLB geben, wenn die Playoffs losgehen. Das ist dann ja der ganz große Fokus in der amerikanischen Sportwelt und so auch bei uns. Ich bin jetzt erstmal durch mit den ganzen Themen. Ich sehe keine 40 Minuten. Wir haben jetzt echt einen guten Lauf, seitdem wir wieder da sind. Ich glaube, letzte Woche war es auch ungefähr so diese Zeit. Es ist doch irgendwie ganz komfortabel und angenehm zum Zuhören. Und dabei war wieder vieles geboten an Informationen und Analyse, gerade in der NFL, wo wir immer sehr detailliert drauf schauen. Ich denke, das wird sich nächste Woche nicht ändern. Die MLB wird weiterhin ein heißes Thema sein. Und wie du schon richtig gesagt hast, alle Eishockey-Fans kommen auch auf ihre Kosten. Deswegen, wenn ich aus dem Fenster gucke, wird es nicht der Ritt in den Sonnenuntergang sein, aber zumindest virtuell hier, wenn ich in Bianes Gesicht gucke. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.
Ist immer ein Sonnenuntergang in meinem Gesicht, auf jeden Fall. Vollkommen richtig. Nein, vielen, vielen Dank für alle, die uns wieder zugehört haben. Bleibt uns treu. Nächste Woche geht's wieder weiter und damit verabschieden wir uns. Macht's gut.
Ciao, ciao.